Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. In dieser Episode dreht sich alles um das spannende Thema IoT, also dem Internet of Things, im komplett ausgesprochenen Satz quasi mit Energie und Elektromobilität kombiniert. Genauer gesagt geht es um die Gestaltung CO2-neutraler Industrien und auch natürlich effizienter E-Flotten, denn das soll alles verbunden werden oder kann verbunden werden. Und da gibt es natürlich Anbieter, die fähig sind, diese Herausforderung zu lösen. Ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Energiesysteme ist zum Beispiel Green Flash. Im Beirat des jungen Unternehmens sitzen keine Unbekannten. Unter anderem sind dort GridX-Gründer Andreas Broke und auch David Balensiefen zu finden, also im Beirat, wobei letzterer auch vor einigen Jahren schon Gast bei uns im Podcast war.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Für euch haben wir uns heute Green Flash CEO und auch Gründer Johann Böker ins digitale Studio eingeladen, wo er sein Expertenwissen mit uns teilen wird. Ja, wir sitzen hier im digitalen Studio, aber nur zwei Räumchen ungefähr entfernt, denn ich bin nach Essen gereist, also seit langem mal wieder quasi ein Live-Podcast, um sich einfach auch mal persönlich wieder auszutauschen zum Thema E-Mobilität und vor allem auch erneuerbare Energien, was mich wirklich total freut. Das ist mal wieder schön, das hier live zu machen.
Schön, dass du uns besuchst hier in Essen, Jörg. Freut mich.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Das war auch toll, dass du uns auf dem Messestand auf der Intersolar besucht hast übrigens. Hat mich gefreut.
Ja, ich habe ja schon gesagt, da gehen wir gleich mal voran. Ich wollte natürlich mit eurem Green Flash ein Foto abstauben. Das hat auch geklappt, denn ihr heißt nicht nur Green Flash, sondern ihr habt auch einen Green Flash, der sich auf der Messe, auf der Intersolar bei über 30 Grad in diesem Kostüm das Messegelände bewegt hat. Und das war natürlich super, dass ich da endlich mal ein Foto bekommen habe mit einem echten Superhelden der Energiewende quasi.
Ja, unser Marketing-Clou seit der E-World letzten Jahres, den mussten wir natürlich dann auch nochmal auf der Intersolar in München nochmal spielen.
Ja, das war total cool. Und ja, es ist super schön, wie gesagt, dass du dir Zeit nimmst, denn ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter CEO und genau, bist auch bekannt für deinen innovativen Einsatz oder auch Ansatz, beides in der Energiebranche und wurdest sogar als einer der Forbes Top 30 Under 30 ausgezeichnet. Vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, wie kam es denn eigentlich zur Gründung von Green Flash? Vielleicht noch ein paar Worte, Johann, von dir zu eurem Unternehmen und einfach auch zu der Gründungsidee.
Ja, gerne. Wie kam es zu Green Flash? Ich bin selber tatsächlich gelernter Elektroniker, vielleicht auch ungewöhnlich in meiner Rolle, aber das ist der Background, immer schon sehr stark unternehmerisch tätig gewesen, in unterschiedlichen Rollen, unterschiedliche Geschäftsmodelle gehabt, vom Glasfaservertrieb bis hin zu, ich hatte tatsächlich sogar mal damals, als die Drohne noch nicht so bekannt war, eine Firma für Drohnen-Imagefilme gedreht, für Industrie und Gewerbe, also da auch schon so ein bisschen meine Kundengruppe auserkoren gehabt. Und über unterschiedliche Stationen dann eigentlich zu meinem Passionsthema erneuerbare Energien selber auch als Elektroniker und Projektmanager im Handwerk, also da, wo wirklich die Photovoltaikanlage gebaut wird, gearbeitet und über diesen Weg, über diese Reise eigentlich für mich festgestellt, dass das meine Passion ist, mich am meisten erfüllt und dort dann über jetzt die letzten 3 Jahre sehr intensiv an Green Flash gearbeitet. Und heute sind wir mit ungefähr 75 Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, hauptsächlich in Essen, Nordrhein-Westfalen und in Lingen im Emsland tätig und bauen ganzheitliche Energiesysteme für Industrie und Gewerbe. Und über diese Reise in den letzten 3 Jahren gab es hin und wieder auch mal ein paar nette Titel, die, glaube ich, mehr oder weniger widerspiegeln, was wir hier heute machen, aber trotzdem natürlich eine nette Anerkennung sind.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja hier, wie gesagt, im schönen Essen und zwar im City Tower heißt er, glaube ich, gell? Hier euer Gebäude. Korrekt. Und ich habe einen wunderschönen Ausblick hier über die Stadt und kann wirklich sehr, sehr viel sehen. Wir kommen ja aus dem ländlicheren Heidelberg und genau, das ist natürlich für mich hier auf jeden Fall auch da schon eine Reise wert. Lieber Johann, damit wir so eine gemeinsame Basis haben, von der aus wir jetzt starten können in dieses Gespräch, habt ihr diesen Kundenfokus, den ihr habt, nämlich Industrie und Großprojekte schon immer gehabt, weil das ist ja tatsächlich das, was euch so ein bisschen unterscheidet. Das heißt, ihr packt nicht mal einfach gesprochen Solar auf ein Hausdach jetzt im privaten Bereich, sondern ihr sagt wirklich, wie ihr wollt die CO2-neutrale Industrie. Also welche Produkte und Dienstleistungen bietet ihr denn in diesen Bereichen an? Also für ganz klar Großprojekte und auch für die Industrie.
Ja, also der Kundenfokus war wirklich schon seit Tag 1 Industrie und Gewerbe. Und ich glaube, da muss man auch sehr stark unterscheiden zwischen den beiden Märkten. Es gibt natürlich den sehr großen und auch schon viele große Brands, die sich auch schon hervorgetan haben, Markt im B2C-Bereich, im Ladesäulenbereich, aber auch direkt bei den Privatkunden, der ganze Bereich. Und wir sind wirklich eigentlich ausschließlich in dem Markt unterwegs, Industrie und Gewerbe, größere Projekte, Kombinationen, also Kombinationen aus Photovoltaik, Ladeinfrastruktur, Kombinationen aus Photovoltaik, Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und eigentlich dann, was am Anfang schon angeteasert hast, das Thema IoT, ein eigenes IoT-Gateway, ein eigenes Energiemanagement, was die gesamten Gewerke miteinander intelligent vernetzt, die wir beim Kunden realisieren. Um das eigentlich zusammenzufassen, sehen wir uns als ganzheitlichen Dienstleister, der alles aus einer Hand, alles von Greenflash beim Kunden ermöglicht, umsetzen kann. Das sind so die drei größten Phasen beim Kunden. Die Planungsphase natürlich zum Start, wo wir erstmal das Konzept definieren, mit viel Engineering, Ingenieuren und Technikern an dem Projekt arbeiten, Auswertungen machen, die richtige Lösung für den Kunden zu definieren. Und dann die zweite Phase, die Umsetzungsphase, in der wir das ganze Projekt aus einer Hand umsetzen, unterschiedliche Gewerke, sei es die Ladeinfrastruktur, sei es der Batteriespeicher oder die Photovoltaikanlage, natürlich oft und auch gerne alles gemeinsam. Und in der dritten Phase über das von uns verbaute IoT-Gerät, unseren GreenX 1 Controller, das ganze System, Energiesystem steuern und über die nächsten Jahre wirtschaftlich optimieren.
Vielen Dank. Und wie interagiert denn diese IoT-Technologie in euren Systemen mit den Photovoltaikanlagen eurer Kundinnen und Kunden? Und wie beeinflusst dies auch die Effizienz und den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens? Denn das ist natürlich auch ein Thema, das man nicht nur auf grüne Energie umstellen will, sondern sicher auch muss. Und das soll vielleicht auch messbar sein. Und da kommt ja sicher auch ins Spiel, oder?
Ja, also ich glaube, das ist auch das, was uns extrem unterscheidet. Ich glaube, es ist im B2C-Bereich vielleicht schon verstärkt angekommen gegenüber dem B2B-Bereich, weil die Technologie dort einfach auch in anderen Leistungsklassen, es ist halt nicht 230 Volt Steckdosenstrom, sondern es geht teilweise auch um 10.000 Volt Trafostation, Mittelspannung, dort der Markt noch nicht so weit entwickelt ist und wir mit unserer Lösung dort aber schon eine Lösung haben, die wir in vielen Referenzprojekten bereits gezeigt haben, dass sie funktioniert, dass sie läuft, dass wir sie selber komplett bei dem Kunden in Betrieb nehmen können und im Nachhinein auch für den Kunden die Projekte steuern. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel, über den wir hier, glaube ich, heute sprechen, der das Projekt einfach wirtschaftlicher macht, noch interessanter macht, vielleicht die nötigen 10-20%, die es braucht, auch für die Wirtschaftlichkeit, um eine Flotte umzustellen auf Elektro, um vielleicht den LKW, Elektro-LKW sich anzuschaffen. Und genau diese Zahlen versuchen wir vorne dem Kunden schon aufzuzeigen und natürlich dann hinten über die Jahre zu realisieren. Und eigentlich immer eine Erweiterbarkeit auch im System zu denken.
Okay, und du hast das Thema Wirtschaftlichkeit angesprochen. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Natürlich nicht mit konkreten Zahlen, aber das ist sicher auch ein Argument, wo man sagt, ja, man hat erstmal eine Investition, die man natürlich tätigen muss, um sein Gebäude oder die bestehende Infrastruktur jetzt umzurüsten. Wie hilft denn euer IoT-Controller von Greenflash dabei, die Wirtschaftlichkeit der Systeme zu verbessern? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Genau, also ich glaube erstmal grundsätzlich muss man sowieso die Regulatorik, die wir in unserem Gerät haben, ist verpflichtend in den Projekten zu verbauen. Da komme ich nicht drum herum, sonst gibt es nachher keine technische Genehmigung für so ein Projekt. Das ist einfach vielleicht mal die Grundvoraussetzung, wieso so ein Gerät sowieso verbaut ist in Projekten in der Größenordnung. Und da ist einfach oft leider ein Nachteil, dass viele dieses Gerät nicht intelligent steuern, sondern es ist im Projekt und bleibt dann die nächsten 10, 15 Jahre ohne Funktion oder die Funktion wird nur vom Netzbetreiber genutzt, um die Anlage runter zu regulieren. Und bei uns ist es so, dass wir wirklich aktiv diese Funktion nutzen und selber für uns dort eine Plattform entwickelt haben, mit der wir Tausende, Hunderttausende unterschiedliche Anwendungsfälle spielen können. Und vielleicht die Klassiker, wenn ich mal ein, zwei Beispiele gebe, ist natürlich den überschüssigen PV-Strom, den jetzt vielleicht der Industriebetrieb mittags nicht braucht oder auch in den Abendstunden vielleicht übrig hat, noch zu vertanken in der Elektromobilität. Und einfach ein Anwendungsfall ist ganz klar zu sagen, wenn morgens um 7 Uhr jetzt bei dem Produktionsbetrieb die gesamte Firmenflotte anreist und das Auto an die Ladesäule stöpselt, dann, wenn wir vielleicht noch nicht den Überschussstrom haben aus der eigenen PV-Anlage, vielleicht die Lastkurve zu verschieben in die Mittagszeit. Das sind die Anwendungsfälle, die wir über unterschiedliche Komponenten von der Photovoltaikanlage Richtung Batteriespeicher, Richtung aber auch Industrieprozesse, das können mal Heizstäbe sein, das kann mal eine Industriewärmepumpe sein, bis hin natürlich auch den Ladepark, hauseigenen Ladepark steuern können und so eigentlich unterschiedliche Szenarien nutzen, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Und aktuell ist dann oft der meistverwendeste oder eigentlich jeder Kunde hat diesen Anwendungsfall, ist die Eigenverbrauchsoptimierung, also mehr PV-Strom in den eigenen Lastgang bekommen. Aber da geht noch so viel mehr in Zukunft, wo ich natürlich da gerne noch was zu erzählen kann.
Super, ja, sehr, sehr gerne. Der Einsatz von Photovoltaik in Kombination mit einer elektrischen Firmenflotte, das habe ich ja auch schon so ein bisschen im Titel, haben wir das ja angeteasert, ja, dass Firmenflotten natürlich auch elektrifiziert werden müssen, wenn es um CO2-neutrale Industrien geht. Elektrische Firmenflotten schaffen ja nicht nur ökologische, sondern eben auch diese wirtschaftlichen Vorteile. Wie sieht denn da das Zusammenspiel mit dieser Technologie in der Praxis aus und welche Erfolgsgeschichten kannst du da aus Projekten schon erzählen? Denn ihr kommt ja aus dem Bereich, sage ich mal, PV und Energiemanagement, aber eben auch die Umstellung auf elektrische Flotten ist ja ebenfalls ein Thema für euch, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also ich glaube, das sind die letzten Prozent, die wir brauchen im Markt, um es hinzubekommen, Flotten komplett zu elektrifizieren, sei es Firmenfahrzeuge, PKWs, aber auch Elektro-LKWs. Es ist einfach ein wirtschaftlich komplettes, also eine ganz andere Rechnung, ob ich aus der hauseigenen Photovoltaikanlage, die intelligent gesteuert wird, mit meiner Flotte meine Fahrzeuge tanke, für teilweise unter 10, unter 5 Cent Stromgestehungskosten pro Kilowattstunde, ohne dass wir das Netz, ohne Netzentgelte. Oder ob ich meinen Firmen-LKW, meine Firmenflotte unterwegs an der Autobahn, teilweise, das weißt du vielleicht sogar besser, die Preise im Roaming irgendwo um die 70 Cent mittlerweile liegen. Und dieser wirtschaftliche Unterschied ist oft, glaube ich, die Entscheidung, ob so eine Flotte heute schon Sinn macht. Und das ist natürlich für uns dann schon fast Herzenssache, den Kunden das aufzuzeigen, sie auch zu überzeugen, denn über den wirtschaftlichen Vorteil. Und klar, wir wissen, Elektroauto, vor allem Elektro-LKW, in der Anschaffung ganz andere Anschaffungskosten hat. Aber durch diese intelligente Steuerung plus dann auch noch den CO2-Benefit, den man nochmal daraus gewinnen kann, das heißt, als eigener Produzent meines Stroms, wenn ich meinen eigenen Strom in meine eigenen Fahrzeuge vertanke, kriege ich zusätzlich nochmal eine Treibhausgasquote als Ladesäulenbetreiber gut geschrieben, die auch nicht unwesentlich ist und ich es so hinbekomme oder auch wir es so heute in der Praxis hinbekommen, teilweise Logistiker zu elektrifizieren, teilweise auch Kunden, die man vielleicht vor ein paar Jahren gedacht hätte, wo es sich wirtschaftlich nicht rentiert, heute extrem wirtschaftliche Konzepte haben, nachhaltige Konzepte und ich glaube, das ist wirklich dann auch was, wo der Mehrwert des Systems einfach unfassbar ist.
Danke dir. Jetzt muss ich hier nochmal reinstechen, denn wir sind ja im Jahr 2024 und an KI führt eigentlich da gar kein Weg mehr dran vorbei. Ihr habt den IoT-Controller und das ist natürlich eine Software und Software und KI ist da auch nicht weit weg. Ist das Thema KI bei euch schon integriert oder denkt ihr das mit oder wird da noch was kommen von euch?
Genau, also vor allem in unseren Prognosefunktionen zu überlegen, wenn der Kunde bereits ein Energiesystem hat, das auch schon nutzt, mit den bestehenden Daten und auch mit den gesamten Daten aus historischen Projekten, ist es auf jeden Fall heute schon bei uns gang und gäbe, dass wir KI nutzen, um Prognosen und Forecasts für den Kunden zu generieren und Entscheidungen davon abzuleiten, ob vielleicht ein Batteriespeicher in Zukunft bei ihm Sinn macht, wie sich vielleicht der Strommarkt entwickelt, ob es vielleicht Sinn macht, wie er das System vielleicht erweitert oder auch schon in eine Phase vorher in der Planung, wo wir anhand von historischer Daten von anderen Projekten die Datengrundlage natürlich mit einer künstlichen Intelligenz nutzen, um Entscheidungen für ein Bau von solchen Energiesystemen, die Auslegung der Größe der Photovoltaikanlage, die Auslegung der Größe des Batteriespeichers in Abstimmung mit dem Strommarkt heute schon nutzen können. Und wir haben es tatsächlich lange nicht kommuniziert, weil es, ich glaube, uns selber gar nicht so bewusst war. Nach meiner Reise durch Silicon Valley und den KI-Hype, ich hautnah dort spüren durfte, ist uns aufgefallen, dass wir es, glaube ich, einfach auch mal kommunizieren müssen, wie sehr wir dort schon mit den Daten arbeiten und dort auch KI nutzen, um diese auszuwerten.
In eurem Fall mit dem Thema Energiewende kann man auch sagen, tue Gutes und rede darüber. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und sicher auch für eure Kunden interessant. Baut ihr denn neben Ladelösungen mit Grünstrom aus PV-Überschuss auch Depotladesysteme für LKWs oder so Last-Mile-Fahrzeuge? Denn wo Industrie ist, ist natürlich auch das Thema Logistik nicht weit weg. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Firmenflotte für die White-Collar-Mitarbeiter dann relevant sind im Büro, sondern dass man auch sagt, hey, Thema Logistik, könnt ihr denn da auch helfen? Könnt ihr das auch mitdenken, wenn es um das gesamte System geht?
Ja, also es ist definitiv bei uns eigentlich fast bei jedem Industriekunden ein Thema. Die haben sehr, sehr oft, das sind oft auch größere Betriebe, eigene LKWs, teilweise wirklich auch schon Elektro-LKWs oder Last-Mile-Fahrzeuge. Und das sind oft einfach die besten Anwendungsfälle, um zu elektrifizieren. Wir haben teilweise Werksverkehr, den wir elektrifizieren konnten, wo wir an beiden Standorten aus der hauseigenen PV-Anlage den Ladepark mit Strom versorgen. Und oft sind das wirklich die wirtschaftlichsten Anwendungsfälle, die wir dort haben. Und vor allem der Logistikmarkt, der ist für uns mit zunehmender Relevanz in den letzten Jahren absolut bei uns mittlerweile zum Thema geworden, wo wir unterschiedliche Kunden teilweise auch mal uns einladen zum Kundenpanel und uns da gegenseitig austauschen. Auch die Erfahrungen, die wir in anderen Logistikern machen, miteinander teilen. Und ich glaube schon, dass der Markt vor einer ganz großen Welle steht, die so langsam ins Rollen kommt. Und trotz Wegfall der Förderung, sagen, dass die Förderung für Elektro-LKWs ja weggefallen ist. Natürlich gibt es noch die Förderung über die Maut. Aber trotz Wegfall der Investitionskostenförderung ist es trotzdem an vielen Projekten heute schon wirtschaftlich, dieses Investment zu tätigen. Und ich finde, das ist ein schönes Signal auch Richtung Dekarbonisierung des Verkehrs. Wir haben in Deutschland über 4 Millionen LKWs, heute noch, ich glaube, unter 1-2% Elektro-LKWs. Und ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass da Geschwindigkeit reinkommt.
Vielen Dank, Johann. Ja, das ist ein Riesenthema. Wir haben ja auch hier gerade einen Podcast mit dem Tobias Wagner aufgenommen, also der Ex-CEO von ChargeX, und der ist ja gerade im E-Truck unterwegs. Die Folge ist entweder schon draußen oder wird bald erscheinen. Und da kriegt man natürlich auch mal mit, dass so ein LKW doch immer noch das 2- oder sogar auch 3-fache kostet. Das sind natürlich hohe Investitionen. Die Förderung der Mehrkosten, die damals 80% betragen haben, sind aktuell nicht mehr da, wie du schon angesprochen hast. Das ist schwierig. Und dann soll man noch Depot-Ladeinfrastruktur aufbauen. Und da kommt natürlich eher, dass man sagt, hey, ihr habt die Fläche, nutzt das, um einfach auch die Energiekosten im Bereich Transport dann zu senken. Man sieht, das ist ein System, das muss alles zusammenspielen. Und das macht er ja wirklich par excellence. Es gibt ja noch ein weiteres Unternehmen mit dem Aufbau eures Großhandels zum Beispiel, also der Green Flash Systems GmbH, habt ihr schon die Lieferkette für eure Kunden optimiert. Und wie unterstützt denn dieser Schritt die Vision einer CO2-neutralen Industrie und welche Vorteile bietet er den Projektentwicklern?
Ja, also ich glaube, zusätzlich haben wir aus der Ganzheitlichkeit, aus der Kundenbrille, von der eigenen Planung, eigenen Umsetzung, das eigene Energiemanagement, eigene Betrieb, eigener Service und im Endeffekt auch die eigene Komponentenbeschaffung. Geht es einfach darum, den Kunden alles aus einer Hand liefern zu können. Und das ist für uns war ein logischer Schritt, schon vor Jahren auch einen eigenen Großhandel zu haben, über den wir die Komponenten direkt beim Hersteller beschaffen und teilweise auch Baustellenlieferungen da im Bauprozess einfach perfektioniert haben. Das heißt, nicht über unterschiedliche, immer andere Dienstleister uns den Bauprozess vielleicht schwieriger zu gestalten, sondern aus dem eigenen Lager. Wenn Komponenten zurückgehen, gehen die wieder zurück in unser Lager und dort dann teilweise aber auch Ladeinfrastruktur sowie auch Komponenten, Wechselrichter, Module in geringer Anteil, in geringen Mengen auch auf Lager zu haben. Für schnelle Projektumsetzungen, aber teilweise auch mal Service-Einsätze, wenn mal ein Wechselrichter beim Kunden ausfällt, wenn vielleicht mal ein Modul ausfällt oder eine Modulreihe, dementsprechend reagieren zu können. Und haben ein eigenes Lager in Stemwede. Das kennt keiner, das ist ein kleines Dorf oben in Niedersachsen und sind da sehr happy mit.
Total clever, das natürlich so ganzheitlich mitzudenken. Gerade bei einem jungen Unternehmen ist es natürlich interessant, dass das schon so früh passiert ist. Für dich wahrscheinlich so der logische Schritt. Aber jetzt mal, wie alt ist denn Green Flash aktuell?
Genau, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ich hatte Green Flash schon ein Jahr länger. Es hieß, da hatte damals noch einen anderen Namen. EE, also erneuerbare Energien, planen und bauen. Da ist mir noch nicht das perfekte Brand in den Kopf gekommen. Da ging schon die ersten Schritte los. Ich hatte parallel zu dem Zeitpunkt auch noch ein Ingenieurbüro für erneuerbare Energien. Habe dort teilweise schon aus der Engineering-Sicht die Projekte begleiten dürfen, beziehungsweise den Bereich aufgebaut, Photovoltaik und Ladeinfrastruktur. dort auch dann damals noch für, ich sag mal, sehr intensive Förderprogramme im Ladeinfrastrukturbereich die ersten Projekte im Schnellladebereich schon zu einem Zeitpunkt realisieren können, wo DC-Laden eigentlich noch neu war oder es war noch nicht so bekannt, wie es heute auf jeden Fall ist. Also zwischen Lingen und Essen gab es da noch keine Schnellladesäule, das weiß ich noch. Da bin ich auch mal liegen geblieben damals mit meinem Nissan Leaf, den ich hatte. Lag auf da an dem Chademo-Stecker, der heute ja auch nicht mehr der Hit ist. Und genau, seit dem Zeitraum eigentlich mit dem, am 01.01.2022 sind wir eigentlich mit unserem neuen Brand, natürlich dann schon auch mit ein paar Ingenieuren und schon einen guten Background rausgegangen mit dem Brand Greenflash und sind da eigentlich jetzt seit so zweieinhalb, knapp drei Jahren intensiv im Markt unterwegs. Und das Schöne ist, dass ich aus meiner Historie auch beim Ingenieurbüro, was recht gleichzeitig ablief, auch da schon die ersten realisierten Projekte hatte und da natürlich direkt unsere Software einsetzen konnte. Und so sind wir sehr, sehr schnell, glaube ich, in den Markt gestartet und in den letzten Jahren massiv Projekte umgesetzt und können heute auf viele schöne, spannende Referenzen von Schalke 04 bis teilweise die größten Autohausgruppen in Deutschland von A bis Z auf eine Palette an Referenzprojekten zurückblicken. Die größte Eigenverbrauchsanlage in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir auch realisiert. Und so gibt es einige Projekte, die echt spannend waren.
Was heißt denn Eigenverbrauchsanlage für die Hörerinnen und Hörer, dass man sich das mal vorstellen kann?
Genau, da vielleicht nochmal die Differenzierung. Wir bauen eigentlich keine Photovoltaikanlagen, die den Strom dauerhaft ins Netz einspeisen. Die EEG-Anlagen, Erneuerbare Energiegesetz, also die Vergütung ist festgesetzt aus dem Erneuerbaren Energiengesetz. Das ist ein reiner Fördermechanismus. Und wir haben eigentlich seit Tag 1 den Fokus auf den Marktmechanismus, den dynamischen Strommarkt, den dynamischen Stromtarifen. Und unser Ziel ist es eigentlich, diesen Markt auch zu bespielen, der weitaus komplexer ist, wo ich dann Strom produziere, wenn ich ihn auch im Betrieb gebrauche oder in der Flotte brauche. Und bauen eigentlich nur Photovoltaikanlagen auf Eigenverbrauch. Das heißt, dass der Industriekunde oder auch der Ladepark den Strom direkt vertanken kann oder in seine Maschinen einspeisen kann. Da habe ich vielleicht noch ein spannendes Referenzprojekt. Das ist die RWG Lohne, also einer, ich würde sagen, der intelligentesten Ladeparks in Deutschland, wo wir auf der Waschhalle eine recht große Photovoltaikanlage platziert haben und aus dieser Photovoltaikanlage den Ladepark mit ungefähr 14 DC-Schnellladepunkten versorgen. Und das hat einfach einen wirtschaftlichen, ökologischen. Wir belasten das Netz weniger als ein herkömmlicher Ladepark. Und natürlich ist, also technologisch ist es mit Sicherheit herausfordernder, aber in Summe einfach die sinnvollere Lösung.
Und ich fand es auch ganz spannend, dass du erzählt hast. Das hat natürlich mit dem Podcast-Thema nichts zu tun, aber endlich mal ein E-Autofahrer, der liegen geblieben ist. Natürlich lag es am Nissan Leaf und Chademo-Stecker, weil das heißt es ja immer, mit dem E-Auto bleibt man liegen. Ja, damals noch. Und genau, Chademo ist natürlich ein eigenes Thema. Aber ich habe bis jetzt, glaube ich, noch gar keinen Gast gehabt, der das mal erzählt hatte. Alle erzählen nur, ich bin immer nur fast liegen geblieben. Endlich haben wir mal einen. Das heißt, auch da können wir mal einen Check machen, aber Nissan Leaf, genau, es lag nicht an dir. Aber heute sind wir zum Glück deutlich weiter. Abschließend noch eine Frage von Gründer zu Gründer. Wie sieht denn der Alltag von Johann Böcker aus, der mit jetzt unter 30, also Stand heute 2024 mit 25 Jahren, wenn ich da jetzt richtig liege, mehr Führungsverantwortung hat als viele alte Hasen? Also bleibt da denn noch Zeit für Dinge neben der Arbeit, die dir dann noch wichtig sind? Oder ist es wirklich, ich habe einen Traum, ich gehe da voll rein und vielleicht irgendwann gibt's mal einen Exit oder ist es Wachstum? Was treibt dich auch an? Das würde mich natürlich nochmal interessieren, weil ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, die jetzt wahrscheinlich auch denken, oh, was habe ich denn mit 25 gemacht? Da hatte ich noch nicht so ein Unternehmen. Geht mir übrigens persönlich auch so, da ist man doch ein bisschen ehrfürchtig. Und dann interessiert natürlich die Person dahinter auch ein bisschen.
Also ich glaube, dass ich schon mich immer als Unternehmer auch bezeichnen würde seit Tag 1. Schon wirklich sehr, sehr früh auch tätig gewesen unternehmerisch. Und ja, ich genieße meinen Alltag, ich mache es gerne, ich arbeite gerne mit Menschen, ich arbeite gerne an einem sinnhaftigen Thema, an einem Thema der Zukunft, was im besten Fall sogar erklärungsbedürftig ist, was viele Leute vielleicht auch einfach von ihrem Mindset her noch nicht zulassen wollen. Klassiker Elektromobilität, der Ideologiekiller, wo die Sinnhaftigkeit oft nicht, Sinnhaftigkeit, Ideologie oft mal durcheinander gebracht wird. Und natürlich auch die Passion, ich glaube, das treibt auch viele hier im Unternehmen an. Das ist unser größter CO2-Emittent, ist Industrie und Gewerbe, ist der Verkehr. Das sind eigentlich die beiden Themen. Kriegen wir Industrie und Gewerbe mit Grünstrom versorgt? Kriegen wir es hin, unseren Verkehr zu elektrifizieren? Das sind die beiden größten Hebel in unserer Energiewende in Deutschland. Und ich sag mal, an den Hebeln zu arbeiten, als Vorreiter, als auch eine Firma, wo vielleicht auch andere auch draufschauen und sagen, wow, da müssen wir auch hinkommen. wollen auch vielleicht den IoT-Controller von Green Flash kaufen und als EPC bei uns in den Projekten verbauen. Also wir teilen auch eine Technologieoffenheit mit anderen und teilen unser Wissen mit und sehen uns da eigentlich schon auch den Markt voranzubringen. Und irgendwo ist man ein Teil davon. Privat ist natürlich schon hohes Investment in die Firma, was ich aber auch nicht bereue und was ich gerne mache. Hab trotzdem viele Freunde, gehen am Wochenende natürlich gerne mal raus. Das ist ja Industrie und Gewerbe ist der große Vorteil gegenüber Privatkunden, dass am Wochenende auch der Hörer dann oft liegt. Ne, dann fährt Industrie und Gewerbe auch runter. Und so ist es dann teilweise auch an den Wochenenden, dass es dann mal ruhiger wird und man sich dann vielleicht auch mal auf private Dinge wie Sport, Freunde, Familie kümmern und darauf freuen kann.
Vielen Dank so für diese persönlichen Einblicke. Wie gesagt, Menschen arbeiten ja immer mit Menschen, egal ob man jetzt im B2C-Business ist. B2B ist es immer, ich sage immer Human to Human, und da interessiert es natürlich doch immer sehr. Johann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe ein Unternehmen oder ein großes Industriegewerbe, ich bin mir da aber noch nicht sicher, ob das wirklich das Richtige ist, wenn ich den Schritt gehe, ich mache das erst, wenn ich gezwungen werde. Was würdest du der Person sagen? Was würdest du ihr raten? Wie würdest du sie überzeugen?
Ich glaube, das ist auch Teil unseres Prozesses. Wir nennen es Kundenreise. Und es muss nicht jeder Kunde, ich glaube, ab Tag 1 der Mega-Elektromobilitätsfreund und Fan sein. Und es ist auch in Ordnung, wenn man einfach mal ins Gespräch reingeht, mal startet, sich mal die Chancen aufzeigen lässt und dann vielleicht nach dem Gespräch sich nochmal überlegt, okay, ich bin aber irgendwo auch Unternehmer und treffe auch eine Entscheidung fürs Unternehmen und vielleicht auch aus der wirtschaftlichen Sicht das Thema betrachtet. Und ich glaube, das ist unabhängig von dem, ob Leute jetzt alle Supporter sein müssen von Elektromobilität oder nicht. Ich glaube, die wirtschaftliche Aufgabe von Unternehmern und Geschäftsführern, und ich würde vielen einfach empfehlen, sich auf der Ebene dem Thema auch mal zu widmen. Und ich glaube, auch da kommt man dann ganz oft zum Ergebnis, dass es einfach die wirtschaftlich sinnvollere Lösung ist, und sich dann auch noch aufzeigen zu lassen, wie viel mehr Potenzial man vielleicht noch durch so ein IoT-System oder eine intelligente Vernetzung, alles aus einer Hand, auch von der Geschwindigkeit, von der Umsetzungspower, von der Qualität, da noch generieren kann. Ich glaube, da kriegen wir schon einige Leute, wenn die richtigen Ressourcen haben und für uns der richtige Kunde sind, große Dachfläche, Stromverbrauch, auch wirklich eine Flotte mit mehreren, ich sag mal 50, 100 Fahrzeugen, dann kriegen wir da was hin. Da mache ich mir wenig Sorgen.
Perfekte Empfehlung von mir und von uns hier geht auf jeden Fall raus. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die ist ja immer sehr, sehr wertvoll. Wir haben ja immer spannende Führungskräfte, die ja wirklich alles andere haben als Zeit. Und trotzdem klappt es in dieser wunderbaren Community immer wieder, Menschen wie dich hier vors Mikrofon zu kriegen. Ganz, ganz toll. Und auch vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen reinhauen, mir so ein paar belegte Brote nehmen und hier ein bisschen den Green Flash Tisch hier leer plündern. Genau, denn ich glaube, wir sind hier fast schon noch die letzten Mohikaner. Naja, zumindest sitze ich hier alleine im Besprechungstisch und das werde ich auf jeden Fall ausnutzen.
Überall Vorsicht oder Ruhe Podcast hängt auf dieser Bürohälfte. Deswegen fühlt sich das so leer an. Aber andere Seite, da ist noch was los.
Perfekt, nein, ich werde mich gleich nochmal ins Getümmel stürzen, wenn ich dann rausgehe. Und ja, nochmal vielen Dank. Und ihr Lieben da draußen, lasst uns auch gerne eine Bewertung auf den entsprechenden Plattformen da bei Apple Podcasts oder bei Spotify und unterstützt unsere Arbeit hier auch für die Energiewende und für die E-Mobilität, dieses Thema voranzubringen. Das wäre ganz, ganz toll. Das hilft uns unglaublich. Das ist die größte Wertschätzung. Und Johann, damit würde ich sagen, wir sind für heute raus. Vielen Dank. Ciao.
Jörg, hat mich gefreut. Danke.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.